wollen wir jetzt Johannes 18, 28 bis 32 lesen. Überschrieben, wo Menschenfurcht das Herz befiel, da kommt auch bald der Fall ins Spiel. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie gingen nicht hinein, damit sie sich nicht unreinig machen würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, ja, was für eine Klage bringt ihr denn gegen den Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter? Wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, ja, so nehmt ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemand töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Wir sehen vier Punkte, die ich uns hier ein Stück weit mitgebracht habe. Ich werde sie nachher noch weiter ausführen. Wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis, das ja vielfach gar nicht mehr so richtig in den Köpfen drin ist, anschauen, dann haben wir dort gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und das ist ein Passionsbekenntnis. Wir wollen einen Augenblick bei diesem Bekenntnis verweilen, dass das Leiden Jesu unter Pontius Pilatus gewesen ist. Was soll dieser Name im Glaubensbekenntnis? Das ist seltsam, nicht? Zwei Punkte. Es handelt sich zunächst einmal um eine Zeitangabe. Das Leiden Jesu ist in unserer Zeit an einem bestimmten, genau fixierten Punkt der Weltgeschichte eingeordnet. Im Leiden Jesu handelt es sich nicht, wie die Aufklärung sagt, um Vernunftwahrheiten, sodass durch Leiden und Sterben, ja, wie soll ich sagen, hier etwas in der Geschichte passiert, sondern es sind Geschichtswahrheiten. An einem bestimmten Ort, zeitlich datierbar, ist Jesus Christus letztendlich unter Pontius Pilatus der Menschheit das Heil widerfahren worden. Diese konkrete Zeitbestimmung ist ein Verbotszeichen aus der Passion Christi, eine zeitlose Leidensidee zu formulieren. Ein zweites. Warum gerade dieser Name? Warum nicht und warum gerade in dem Zusammenhang gelitten? Warum nicht geboren von der Jungfrau Maria unter Quirinius? Können wir auch sagen, König. Unter Kaiser Tiberius? Nein. Pontius Pilatus. Das andere wäre natürlich auch eine rechte Zeitbestimmung. Aber wenn wir hier den Namen dieses römischen Statthalters genannt haben, als Vertreter der staatlichen Macht, dann, und das auch gerade mit dem Leiden Jesu ein Stück weit zusammenhängt, dann ist zwischen dem Leiden Jesu einerseits und dem Namen des Repräsentanten als politischer Machthaber nicht ein zufälliger Zusammenhang, sondern ein gewollter Zusammenhang, letztendlich sachlich notwendig uns dargestellt. Im Leiden Jesu kommt das Wesen der staatlich-politischen Gewalt ans Licht. Zunächst die staatliche Gewalt, wenn wir hier noch ein klein wenig uns darum kümmern, um diese Begrifflichkeit, staatliche Gewalt ist immer Gottes Ordnung. Der Träger der Macht verdient Anerkennung und Unterordnung. Dass Petrus unter Pontius Pilatus gelitten hat, heißt jedenfalls, dass sich Jesus auch unter diese staatliche Ordnung gestellt hat und nicht dem Zelotismus, der damals herrschte, die Pharisäer und die Zeloten. Die Zeloten waren diejenigen, die gesagt haben, wir müssen die staatlichen Ordnungen mit Gewalt umschmeißen. Das waren nicht, die Pharisäer waren der anderen Ansicht. Sie haben Gewalt abgelehnt. Und Jesus anerkennt damit ausdrücklich die Autorität des Pilatus als eine von Gott gegebene. Jesus sagt das, du hättest keine Macht über mich, wenn sie nicht von oben dir gegeben wäre. Johannes 19,11. Er leidet, aber er spricht Pilatus nicht das Recht ab, hier als Staatsmann und als Oberhaupt des Staates ein Urteil zu fällen. Freilich wird in der Gestalt des Pilatus immer uns auch ersichtlich die Gefährdung, die permanente, dass diese staatliche Gewalt pervertieren oder missbraucht werden kann. Dass es eben zu solch einem Unrechtsstaat, wie er hier sich darstellt, kommen kann. Preisgegeben, um die eigene Machtposition, die Pilatus hier verteidigt, letztendlich auch zu manifestieren. Karl Barth, der große Theologe, sagt einmal, das Leiden Christi wird zur Enthüllung, zur Krise und Verurteilung dieses Tieres, das sich Polis nennt. Polis ist die Stadtgemeinde. Aber auch in dieser Entartung erkennt Jesus immer noch diese staatliche Ordnung an. Die staatliche Ordnung, die letztendlich von Gott institutionalisiert ist, indem er sich eben von dieser Schandfigur, diesen Pilatus, verhören lässt und ihm nicht die Aussage verweigert. Ja, man hätte ja bei diesem skandalösen Urteil auch sagen können, nee, da mache ich nicht mehr mit. Ja. Indem Jesus das Unrecht erleidet, muss Pilatus, ohne dass er es weiß, dem Recht der göttlichen Liebe zum Siege verhelfen. Wir haben ähnliche Notfälle im Dritten Reich gehabt. Bonhoeffer hat gesagt, eigentlich muss man dem Rad, was dort, das feuerspeiende Rad, was auf den Ort zurollt, müsste man eigentlich in die Speichen greifen. Und er hat mit seiner Verantwortungsethik dann einfach festgestellt, egal wie ich mich verhalte, tue ich nichts, tue ich etwas. Ich werde in beiden Fällen schuldig. Einmal am göttlichen Gesetz und zum anderen am bürgerlichen Gesetz. Indem er den Ungerechten, bleib immer noch bei Pilatus als Einführung, Barabbas freigibt und Jesus den Gerechten verurteilt. Und jetzt muss man dieses Wortspiel ein wenig verstehen. Barabbas heißt Sohn des Vaters. Der Schurke Sohn des Vaters wird für den Sohn des Vaters freigelassen. Merken wir diese geniale, wie soll ich sagen, Stellvertretung, die hier nur durch den Namen angedeutet wird. Der Sohn des Vaters wird für den Sohn des Vaters freigegeben. Der menschliche Sohn des Vaters wird freigegeben und der göttliche Sohn des Vaters stirbt für den weltlichen Sohn des Vaters, so könnte man es sagen. Ja. Hier kommt Gottes Liebe ungeheuerlich auf den Plan, um zur Rettung der Verlorenen letztendlich ihnen zum Recht zu helfen. So triumphiert die Liebe Gottes im Leiden über das, was wir ja an staatlichen Missmanagement, ich sage mal so, würden wir es heute ja nennen, erleben hier. Kurz noch zu Pilatus. Nach 11-jähriger Verwaltung des Landpflegers Valerius Gratus bis 26 nach Christus kommt Pilatus an dessen Stelle in Judäa und Samaria. Bis zum Jahre 36 nach Christus regiert er als der höchste kaiserliche Beamte in Judäa. Und genau in diese Zeit fällt auch das Leiden Jesu. Kaiser Tiberius liebte es eigentlich nicht unbedingt, einen schnellen Wechsel vorzunehmen, weil er immer gesagt hat, diese untergeordneten Oberbeamte, die werden je kürzer ihre Regierungszeiten dort in Palästina und anderswo sind, je kürzer sie sind, desto mehr Druck bauen sie auf, um einfach sich diese Goldquelle, die sie damit auch bekamen, möglichst ausbeutend zunutze zu machen. Der Kaiser verachtete und hasste das Judenvolk, ja, befürchtete aber schwere Unruhen. Das sind nur einfach mal die Konstellationen politischer Art. Und als Landpfleger hatte Pontius Pilatus die Einkünfte natürlich des kaiserlichen Schatzes zu besorgen, auf Ordnung und Recht zu schauen, auch in Kriminalsachen Recht zu sprechen. Die nötige Militärmacht war ihm untergeordnet und er hatte eine Residenz in Caesarea, war dann, wenn er im Aufenthalt in Jerusalem war, im Palast des Herodes untergebracht. Wo kommt er her, der Pontius Pilatus? Man nimmt an, dass er ein Freigelassener des Geschlechtes der Pontier gewesen ist. Der Anfang seines Auftretens lässt seinen Charakter ein Stück weit sehen. Ich müsste jetzt geschichtlich ein wenig ausholen, um hier das weiter zu verdeutlichen, aber ich beschränke mich auf einige Dinge. Und in dieser Anfangszeit hat er sich als herrisch wie auch als knechtisch erwiesen. In einigen Anordnungen hat er unnötige Neuerungen, was den Tempel angeht, einführen wollen. Und er hatte sofort die Deputation, die Abordnungen der Juden in Rom, die davor sprachen. Und dann musste er wieder, weil Tiberius ihn zurückgepfiffen hat, zurückrudern. Na, man kann sich ausdenken, dass das natürlich in der Judenschaft nicht, sonderlich ankam, weil sie gesehen haben, dieser Mann ist bestechlich. Dieser Mann ist, wenn wir es nur geschickt anstellen, genau da, wo wir ihn haben wollen. Und er hat sich eigentlich hier selbst, ja, kann man sagen, ja, den Durchstoß gegeben. Und je weiter das Volk mitbekommen hat, dass dieser Pilatus, Pontius Pilatus hier, ja, dass man ihn, wie einen Stier an der Nase, einen Nasenring durch die Arena führen kann, wurde es für den Pontius Pilatus immer unerquicklicher dort in Judäa. Und jetzt in diese Phase des Passafestes kommt der Fall Jesus auf ihn zu. Zwei Anklagen waren es, die die Juden jetzt vorgebracht haben. Einmal, Jesus macht sich zum König der Juden. Das klingt natürlich immer gut. Ja, dann hat man natürlich den Pilatus sofort auf seiner Seite, wenn er das spitz kriegt, dass sich das rausstellt. Weil das wollte auf gar keinen Fall er, wie auch der Kaiser in Rom. Eine andere Anklageschrift war, und man hat gedacht, nun, wenn die eine nicht zieht, dann schieben wir die andere aus der Tasche. Und na, das ergibt sich dann so. Die andere Anklage war dann politisch, nicht politisch motiviert, sondern religiös motiviert. Er ist des Hochverrates schuldig nach dem jüdischen Gesetz. Und jetzt wollen wir einmal schauen, welch ein Mensch dieser Pontius Pilatus gewesen ist. Ich habe vier Punkte. Ein menschenfürchtiger Mann, ein unglückseliger Politiker, ein falscher Scheinheiliger und ein schwacher Weltmann. Und da kommt alles das zusammen, was wir heute vielfach auch bei den Politikern sehen. Aber nicht nur bei den Politikern, sondern wir wollen uns an der eigenen Nase fassen. Der erste Punkt, Pontius Pilatus, ein menschenfürchtiger Mann. Oh, es war ein schwieriges Unternehmen, den römischen Landpfleger, der so im Grunde ein Mensch war ohne Charakter, ja, in den einzelnen Zügen darzustellen. Mehr als einen Widerspruch, da begegnen wir eigentlich immer nur Widersprüchlichen bei ihm. Und dass er Jesus dann aus den Händen der Juden retten konnte und wollte und es doch nicht getan hat. Und wir merken, wir werden im Einzelnen die einzelnen Punkte auch noch ein wenig weiter vertiefen. Das ist eigentlich so die große Quintessenz. Ja. Ein Mann, der wollte und dann am Ende aber doch nicht das tat, was sein Gewissen und er vor dem Gerecht und vor dem Recht eigentlich hätte tun müssen, sondern seinen Kopf aus der Schlinge herausgezogen hat. Das führt uns sein Verfahren vor diesem weltlichen Gericht ganz deutlich vor Augen. Pilatus konnte Jesus befreien. Wer zweifelt daran? War er doch Landpfleger an des Kaisers Stadt, mit allen Vollmachten ausgestattet, im jüdischen Lande Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, hat er doch alle äußere Gewalt in den Händen, tja, um auch diesem Nachdruck zu verleihen und es durchzusetzen. Und doch sprach Pilatus voll Eitelkeit und stolzem Selbstvertrauen, durch vielleicht auch das Stillschweigen Jesu gereizt: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben? Ja, noch mehr. Pilatus konnte nicht nur Jesus befreien, es war auch sein eigentlich formulierter Wunsch. Vom Evangelisten Matthäus wird berichtet: Von dem an trachtete er, wie er Jesus losließe. Also, der Mann hat genau gewusst, was er tut, und hat genau gewusst, wer Jesus ist. Ja, dass hier also letztendlich ein ganz furchtbares Gerichtsfehlurteil auf dem Plan gestanden ist. Es werden auch drei Worte von Pilatus an die drängenden Ankläger hervorgehoben. Das erste, er sagt: Ich finde keine Schuld an ihm. Johannes 18, 38. Das zweite, sagt er: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Seht, welch ein Mensch. Da werden wir am Schluss noch einmal über dieses Seht, welch ein Mensch sprechen. Johannes 19, 4. Und das dritte: Nehmt ihr ihn hin, kreuzigt ihn. Ich finde keine Schuld an ihm. Das ist schon bemerkenswert. Er hat also die Macht in Händen, den Wunsch im Herzen und hat doch das Gegenteil getan. Was für ein schwacher Mann, kann man nicht anders sagen. Wo kommt das her? Woher kommt dieser Mangel an Unentschiedenheit? Und ja, er hatte keinen festen Willen, wo eigentlich Recht und Pflicht ihn dazu ermahnt hätte. Woher dieser schreiende Widerspruch zwischen seiner Überzeugung und dem, was er getan hat? Das lässt sich leicht erklären. Er hing einfach zu sehr an dem, was die Menschen über ihn gesagt haben. Vielleicht war es auch das, was er an früheren Ungerechtigkeiten willentlich, wissentlich und öffentlich dargelegt auch präsentiert hat, dass ihm das jetzt ein Stück weit zum Fallstrick geworden ist, weil er gesagt hat: Nun, wenn die hier so auftreten und sie dann vielleicht doch zum König, zum Kaiser, nun, dann bin ich auch mein Hals los. Wir werden sehen, wie das nachher noch geht. Ein einziges Wort, was mitten aus diesem lärmenden Volk ihm entgegendröhnt, da schrien die Juden: Lass den los, sonst bist du nicht des Kaisers Freund. Und ich denke, das hat diesen Mann, diesen Pilatus, mitten ins Herz reingetroffen. Das hat er nicht erwartet, dass jetzt der Kaiser mit ins Spiel kommt und, tja, ihm fehlt alle Besinnung und Kraft, hier letztendlich dagegen zu halten. Und das war genau die wunde Stelle dieses Pilatus. Er fürchtete, diese unruhigen Menschen, die vielleicht später sogar seine Ankläger dort in Rom sein könnten, die fürchtete er mehr. Und er fürchtete des Kaisers Gunst, damit seine Stellung und damit seine, ja, man kann es natürlich klar sagen, einträgliche Statthalterschaft. Und dann heißt es: Da das Pilatus hörte, berichtet der Evangelist, führt er Jesus heraus, setzt sich auf den Richterstuhl und sagt: Seht, da ist euer König. Und die schrien weg mit ihm: Kreuzige ihn. Ein paar Tage vorher schreien sie alle: Hosianna. Ja, und so sehen wir, das Volk ist so wetterwindig. Vielleicht hat er noch einer ein Würstchen spendiert oder was weiß ich. Dann waren die hohen Priester noch mitten dabei und brüllen dann als Erste und alle brüllen sie hinterher. Und nachher fragt man vielleicht die einen oder anderen und sagt: Du, wieso hast du das gebrüllt? Kreuzige ihn. Du bist doch von Jesus geheilt worden. Ach so, ja, aber ich war einfach... Nicht? Das Volk zieht mit hinein in das, was wir ja Demokratie nennen. Hier hat das Volk entschieden. So sieht es aus, wenn das Volk entscheidet. Heute so, morgen so. Menschenfurcht, die Besorgnis, die Gunst der Menschen einzubüßen, sich den Hass dieser Menschen zuzuziehen, das hat ihn verblendet und betäubt, hat ihn dazu gemacht, seine Pflicht und das Recht einfach zu vergessen, mit Füßen zu treten, dem Elend letztendlich Tür und Tor zu öffnen und den Unschuldigen zum Tode zu verdammen. Und jetzt kommt natürlich noch die Spitze. Matthäus berichtet natürlich auch etwas vor dem versammelten Volk. Sehen wir jetzt Pilatus, wie er diese Waschschüsseln bringen lässt, die Hände sich reinwäscht und sagt, ich habe keine Schuld, ja. Ihr seid dran. Und wir müssten natürlich noch über dieses Wort reden. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Furchtbarer kann man es nicht sich ausdenken. Und es ist 70 nach Christus passiert. Über zwei Millionen Juden bei der Belagerung von dem Titus von Jerusalem abgemetzelt und dahin geschlachtet. 2 Millionen. Er wollte sich reinwaschen, aber ein Reinwaschen in diesem Falle geht nicht. Er war verantwortlich und er hat die Verantwortung abgeschoben aus Menschenfurcht. Das ist der erste Punkt. Ein zweiter Punkt. Pontius Pilatus, ein unglückseliger Politiker. Gelitten hat ja Jesus schon lange. Er hat gelitten unter seiner Familie, unter dem, was sie im Dorf über ihn getuschelt und gemauschelt haben. Er hat gelitten unter dem, was nachher seine Jünger an mehr oder weniger Unverständnis mitgebracht hat. Er hat gelitten durch die Pharisäer, Schriftgelehrten, Ältesten. Sie waren ja immer auf dem Sprung, ihm irgendwo etwas auszuwischen. Gelitten hat er. Und jetzt heißt es, gelitten unter Pontius Pilatus. 33 Jahre lang verraten, überfallen, ausgeliefert, dem Tod verklagt und jetzt unter Pontius Pilatus dem Tode preisgegeben. Und jetzt führen sie ihn in das Richthaus dieses Prätoriums hinein. Das undankbare Volk stößt jetzt seinen größten Helfer und Heiler und Propheten einfach von sich. Überantwortet den Heiden das und haben letztendlich alles der römischen Macht ausgeliefert und haben darauf ihr Glück gesetzt. Er hatte ihnen ja nur Gutes getan. Und wenn wir jetzt noch einmal schauen, was er Gutes getan hat, Blinde geheilt, die Lahmen hat er gehend gemacht, die Aussätzigen rein, die Tauben hörend, Tote hat er auferweckt, den Armen alles zurückgegeben, Brot der Erde und Manna des Himmels. Tja, seine ganze 3-jährige Wirksamkeit in Israel beweist eigentlich mit Worten des ewigen Lebens und mit Wundern nur die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, mehr nicht. Und diesen ihren Wohltäter, den geben sie jetzt, einem Übeltäter gleich und vertauscht, dem heidnischen Richter zum Aburteilen. Man könnte sagen, Undank ist der Welt Lohn. Diese Worte stehen ja unauslöschlich in die Passion mit eingegraben, dieser Name Pontius Pilatus. Heute sehen wir den Richter Pilatus. Zu wählen hat er. Wie wählt er? Statt des ewigen Propheten wählt er das lästernde Volk. Statt des ewigen Königs den irdischen Kaiser. Statt des ewigen hohen Priesters die lügnerischen Hohen Priester. Ja, so ist das. Christus, der Prophet. Aber ach, Pilatus ist eigentlich nicht gleichgültig gegen Jesus. Das kann man gar nicht sagen. Er erahnt etwas von der Herrlichkeit. In diesem ganz kurzen, im Johannesevangelium ist relativ viel drin, diesen ganz kurzen Statements, diesen kurzen Berichten und vom Johannes sieht man eigentlich, dass Pilatus tief im Herzen wusste, dieser Mann hat überhaupt nichts getan, wofür man ihn hätte ohrfeigen oder sonst irgendwas müssen. Wir haben ja noch gar nicht die Geißelung und alles andere, was er auch noch dann zu erleiden hat. Ja, das sind ja nur solche, es sind keine Nebensächlichkeiten, aber das zeugt doch davon, dass dieser Pilatus zwischen diesen zwei Welten sich befand und immer hin und her geschwankt ist. Er hat versucht, seinen Kopf aus der Schlinge herauszuholen. 7-mal steht es in den Evangelien, ich finde keine Schuld an ihm. 7-mal. Das ist gewaltig. 1-mal Matthäus, 3-mal Lukas, 3-mal Johannes. Aber nur einer Lüge bedarf es, um Jesus hier auszuliefern. Nur einer Lüge. Oh, wie schändlich ist dieses politische Kalkül des Pilatus, der aus Menschenfurcht und auch hier, wir haben es als Politiker letztendlich, Jesus ja, ans Messer liefert. Christus ist der König. Aber wie unglückselig ist die Politik hier des Pilatus. Wir den ewigen Propheten ja, Wahrheit, seine Wahrheit nicht glaubt. Und dann beugt er sich lieber unter der weltlichen Herrlichkeit, die der Kaiser ihm bietet. Zwischen Kaiser und zu Rom und dem König in Israel, zu Jerusalem, hat er jetzt zu wählen. Und er gibt Jesus hin, dass das Volk ihn ja, nicht beim Kaiser anschwärzt. Unglückselige Politik ist das. Und so ist doch auch heute. Man will sich mit niemand verderben, vor allem nicht in einer Abhängigkeit gegen, wenn man gegen, in Abhängigkeiten gegen Obere ist. Da möchte man einfach alles glatt haben. Ja. Andere werfen die Phrase in die Welt hinein, das Christentum hat sich vielleicht überlebt. Ja, wenn man also so denkt, nicht, wie, welche Ausreden man da so bringt, das sind ja selber Totengräber. Man schreibt Abschiedsbriefe, ja, Fehdehandschuhe werden geworfen. Und die Leute, wenn man zurückschaut, was sind sie? Sie sind in der Regel vielleicht auch sogar getauft, konfirmiert. Ja. Wenn der Spott kommt, bekennen sie nicht. Dann kneifen sie. Und gerade auch in der Politik nicht. Wir haben einen Herrn Merz, einen Lügenkanzler. Er weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Und er sagt es dann ganz frank und frei heraus. Das war wahlpolitisch. Mein lieber Scholli. Meineidig ist dieser Mann. Er hat geschworen, einen Eid zum Wohle Deutschlands. Er wird sich dafür vor Gott verantworten. Die Fürsten dieser Welt, so üppig sie herumlaufen, ja, so viel Weltlust und Weltfreude, diese Könige werden einmal vor dem obersten König, Jesus Christus, ihre Knie beugen. Wohl dem, der jetzt schon mit diesem König zusammengeht. Er ist nicht nur ein König, er ist auch ein hoher Priester. Hätte Pilatus offene Augen und Ohren gehabt, so hätte er hier das Lamm Gottes sehen müssen, das der Sünde Welt trägt. Er fragt ja so, nicht, wie kommst du unschuldiger vor mein Gericht? Ach, für gerecht erkennt er ihn, ja. Oh ja, er hält es mit den ungerechten Richtern. Unschuldig spricht er ihn und dann heißt es, kreuzige ihn. Nehmt ihn hin und kreuzigt ihn. Er weiß, ihre Anklagen sind falsch. Ihre Kaisertreue ist eine glatte Lüge. Ihr Begehren ist unrechte Wut. Und doch gibt er den hohen Priestern Recht, stellt sich auf ihre Seite. Nun, was hilft das Bekenntnis? Was hilft sein Händewaschen? Wir merken, es ist alles Lug und Trug. Ein Hin- und Hergebändel, mehr nicht. Ja, so hat Pontius Pilatus durch seine unglückselige Politik, durch seinen Eigensinn und den inneren Grimm letztendlich sich Schaden anhängen zu lassen, auf alle Jahrhunderte hin sich dort im Glaubensbekenntnis eingraben lassen. Ein dritter Punkt. Pilatus als ein falscher Scheinheiliger. Dort vor der Tür Pilati lag die Entscheidung. Denn wo Christus hinkommt und bekannt wird, da werden die Herzen der Gedanken auf einmal aufgedeckt. Da gibt es Scheidung und Entscheidung, da gibt es Nacht und Licht. Ja, und so gibt es eine Scheidung zwischen Christus und Pilatus. Die Juden als Scheinheilige, die zerren Jesus vor ja, diesen heidnischen Richter. Und jetzt heucheln sie und sagen, oh, jetzt stehen sie da vor dem Richthaus und wollen sich nicht unrein machen. Nein, nein, auf keinen Fall. Nach außen müssen wir ja die Etikette wahren. Ja, sie wären natürlich unrein gewesen, wenn sie das Heidenhaus betreten hätten. Während die Scheinheiligen sich äußerlich in Acht nehmen, dass sie die Füße nicht beflecken, besudeln sie mit Mordgedanken durch ihr Inneres. Schau, wie es in Pilatus die Scheinheiligkeit der Heiligkeit den Prozess macht. Ja, und wie falsch es ist, dass er sich durch diese jüdische Reinigungszeremonie die Verantwortung von sich ablenken sucht. Und dieser Hass der Scheinheiligkeit gegen die Heiligkeit geht durch die ganze Zeit der Kirchengeschichte hindurch. Sowohl gegen die absolute Heiligkeit des Sohnes Gottes, wie auch gegenüber seinen Jüngern der relativen Heiligkeit. Die Scheinheiligkeit, die Scheinfrömmigkeit kann es nicht lassen, die einfache Frömmigkeit stehen zu lassen, sondern zu verfolgen und zu hassen. Worin besteht denn die ganze Religion? Die ganze Frömmigkeit mancher Christen, ist das nicht so? Da denkt man sich, naja, wenn ich die äußeren Vorschriften irgendwo hinkriege, wenn ich bei Luther war, es noch der Ablass, denke bitte nicht, dass das Schnee von gestern ist. Die katholische Kirche hat jetzt in den letzten Jahren wieder kräftige Ablässe verkauft und gewährt. 2000 war das große Ablassjahr und man war in Rom ganz, ganz entsetzt, dass also der Absatz dieser Ablassbriefe so mager war. Also ist das nicht ist nicht Schnee von gestern. Nach außen hin ein wenig Vorschriften beachten, Gutes tun, ach und das Böse, das übergehen wir einfach. Der äußere Schein, aber das Innere ist marode. Man möchte Jesus nach außen hin gefallen und hat ihn nicht im Herzen. Und das wird immer nur Krampf und das sagt Jesus immer, dich kenne ich nicht, weil ich einfach nicht in dir wohne und eingeladen bin. Das ist es. Im Herzen sind wir weiter im Aufruhr gegen Gott. Pilatus schreitet als ein lebendiger Spiegel seines Volkes, ja, in seiner Zeit diese Passionsgeschichte. Pilatus ist ein Spiegel seiner Zeit, er ist ein Heuchler und die Juden sind auch Heuchler. Sie heucheln etwas vor und Jesus sagt das nämlich selber zu den Pharisäern, wehe euch, ihr Heuchler. Ihr verzehntet Münze, Till, Kümmel und so weiter, aber Barmherzigkeit und Glauben kennt ihr nicht. Die Juden sind eine pharisäische Rotte. Wenn sie sie morden die Unschuld in Person und wollen den teuflischen Plan letztendlich im Schein ihrer Frömmigkeit wahren. Gewissenhaft und Treue, die wollen sie ja letztendlich damit vorspiegeln. Und man sieht es einfach, es leuchtet schon hervor, das ist alles Makulatur. Und dieses Heuchlerbrandmal hat auch Pilatus hier oben auf der Stirn draufgedrückt. Der Heuchler ruft, nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Das ist doch ein nichtswürdiges Verfahren eines Richters, der Recht und Gerechtigkeit handhabt. Und er es auch als Pflichtaufgabe hätte, hier auf Erden Recht und Gerechtigkeit aufzurichten. Pontius Pilatus hätte sich gerne der Mitschuld und Ermordung dieses Gerechten entzogen. Es wird ihm nicht gelingen, entweder huldigen oder kreuzigen. Das ist hier die Maxime und die Alternative. Wenn dann die merkwürdige Frage, ist ja nur ein Ablenkungsmanöver, was ist Wahrheit, so rauskommt, nicht, dann ist das ja eigentlich nichts mehr als Spott und Hohn auf alles, was Religion letztendlich darstellt. Dieser Mann war erdverhaftet. Dieser Mann war so, dass er gesagt hat, das Wahre in der Hand, das sehe ich, das ist mein Gott und da halte ich mich dran. Das, was ich beschauen kann, das, was ich betasten kann, das ist zuverlässig. Und das ist die Sprache ja Tausender von uns heute. Man will von diesen anderen Dingen nichts mehr haben und dann ist man in den Todesstunden einsam und allein. Und der Teufel greift nach dieser Seele, weil dann nichts mehr da ist, was irgendwo Halt bieten kann. Des Römers Zweifel, ja, er ist nicht nur ein Zweifler, ein Skeptiker, er ist auch ein Spötter über alles, was Religion heißt. Und doch ist Christus auf alle Fragen die entscheidende Antwort. In ihm erschließen sich die Tiefen der Gottheit und die Ratschlüsse der ewigen Liebe, die göttliche Barmherzigkeit und das Geheimnis des Lebens. Ein viertes noch. Pontius Pilatus, ein schwacher Weltmann. Christus ist der König der Wahrheit und jetzt wird er preisgegeben von einem Scharlatan, von einem Weltmann. Christus ist der einzige Gerechte, der als Vorbild nur irgendwie tauglich sein kann. Einmal Hosianna und dann heißt es, kreuzige ihn. Die Menge, die letztendlich das Wort der Wahrheit einfach weggeschoben hat. Es interessiert sie nicht. Aufgewiegelt von den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Und Pilatus dagegen wollte seine weltmännische Ehre und seine Stellung wahren. Selbst wenn es ein Justizmord kosten sollte. Es kann ihm ja keiner Recht nachweisen. Er ist ja derjenige, der über Recht und Sitte und Gerechtigkeit zu entscheiden hat. Er durfte sich mit den Juden nicht verderben, die ihn am Ende beim Kaiser einklagen wollten. Und jetzt hätte er ja seine schöne Stellung verloren, sein Einkommen eingebüßt. Au, wei, au, wei. Karl Hartenstein, der Stuttgarter Stiftstheologe, sagt, Stiftspfarrer, deswegen laviert Pilatus. Er will unter allen Umständen hindurch, mittendurch, den Mittelweg und nicht den der klaren Entscheidung. Wie viele sind in unserer Zeit auch in solch einer elenden Menschenfurcht? Ja, die Furcht vor dem Kaiser oder vor dem König ist ihnen mehr als ja, die wetterwendische öffentliche Meinung. Ja, was so ist, nicht, wenn die Medien was schreiben, da hat man dermaßen Angst, dass da irgendetwas kommt. Zuerst fromm und dann Spötter. Auch das, was die Einzelnen vielleicht noch mit der C-Partei vorhaben. Ja, das C ist schon längst nicht mehr christlich. Wer genau hinschaut und alles liest, was sie so schreiben und sagen, muss entsetzt sein, dass das C dort überhaupt noch Halt hat. Man gibt letztendlich um der Welt das heilige Lächeln preis. Das ist auch heute so. Wer einmal der Welt zuliebe Gott den Rücken gekehrt hat, und jetzt wollen wir die Konsequenzen noch einmal anschauen, seine Entscheidung für Jesus aus menschlicher Taktiererei, Rücksicht und Kalkül letztendlich verzögert oder gar, wenn die Geißel geschwungen wird, sich auf die andere Seite schlägt, der hat im Augenblick der Entscheidung wie Pilatus alles unterschrieben und alles losgelassen, was nur irgendwie ja, den Anschein hat, dass es christlich oder auf der Seite Jesu wäre. Auch wenn sich das Gewissen vielleicht dann wehrt, Pilatus hat es, ja, wie soll ich sagen, mit Macht abgeschüttelt. Warum kann ich das so sagen? Seine Frau Claudia Procula, kam noch zu ihm und ließ ihm sagen, du habe mit dem Gerechten nichts zu tun. Ich habe Furchtbares erlitten diese Nacht im Traum. Das kriegt er noch vor seiner Urteilsverkündigung von seiner Frau zugesteckt. Und jetzt geht er einfach diesen Weg der Verachtung, Furcht vor der Gunst der Vorgesetzten und die Angst, den Verlust des zeitlichen Glückes, das hat ihm mehr, ja, war ihm teurer und mehr als das, was Gottes Sache ist. Was für eine furchtbare Menschenfurcht. Zu welcher Ungerechtigkeit wird er letztendlich hingeleitet? aus Menschenfurcht denkt er, oh Mann, wenn ich ernst eigentlich machen wollte, dann habe ich viele Feinde. Und so möchte ich mir es doch nicht verderben. Wir merken, das ist heute genauso. Wenn man sieht, wie wenig Zivilcourage, wie wenig eigentlich hier noch standgehalten wird, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das ist einfach so. Pilatus ist ein Mensch nicht ohne Gerechtigkeitsgefühl, ein Mensch nicht ohne guten Willen, aber ein Mensch ohne alle geistliche Fundierung, sittliche Kraft kommt daher, dass ich einen Maßstab habe in Jesus, der nicht verrückbar ist. Im Dritten Reich haben sich manche aufgeopfert, weil sie gesagt haben, dieses Regime ist ein Mörderregime. Und wenn wir heute davon reden, dass hier manche Dinge angeordnet werden, wo man nur den Kopf schütteln kann, ich denke an Corona, und jetzt will man bewusst keine Aufarbeitung, ganz bewusst nicht. Diese ganzen RKI-Files haben ganz deutlich gezeigt, was eigentlich die Ursache dieser ganzen Entscheidungen war. Alles Lüge. Leider müssen wir das so feststellen. Und ich bin dankbar, dass ich nicht der Richter bin. Das wird Jesus alles einmal aufrollen. Pilatus ist der Richter des Weltenrichters. Und so ist er auch in das Credo, in das Glaubensbekenntnis hineingekommen. Diejenigen, welche zwischen Gott und der Welt schwanken, tja, die stehen in der Kirche da wie Pontius im Credo. Wie geht es mit Pilatus aus? Pilatus wurde von Kaiser Caligula nach Rom berufen. Der Kaiser betraut Pilatus mit der Verhaftung der Nazarener. Der wollte, Caligula steht ja auch für ein Regime, das mit Christen nicht sehr freundlich umgegangen ist, sage ich es mal so ganz. Und bei der Gefangennahme war er nicht persönlich dabei, muss aber dann feststellen, dass seine Frau Claudia Procula mit unter den Verhafteten war. Sie wollte sich nie taufen lassen, hat sich aber dann in dieser ganzen Welle der Christenverfolgung auf die Seite der Nazarener, der Christen, geschlagen. Und am Tage der Gefangennahme war sie wieder zu den Nazarenern gegangen und war zusammen mit den Christen verhaftet worden. Und es heißt, ein Sklave hätte Claudia als Nazarenerin angeschwärzt. Und als Claudia zusammen mit den Nazarenern im Zirkus vor die Löwen treten mussten, da saß Pontius Pilatus auf der Arena in der Kaiserloge und musste den Tod seiner Frau dort, wie sie zerrissen wurde, durch die Löwen mit ansehen. Und der Imperator hat sich geweidet an dem Anblick dieses Mannes. Im ersten Jahrhundert wird dann erzählt, dass er abgesetzt wurde und sich in Helvetien dann das Leben genommen hat. Pontius Pilatus. Ich will noch einmal diese vier Punkte uns nennen, die uns zur Mahnung gegeben sind. Ein menschenfürchtiger Mann, ein unglückseliger Politiker, ein falscher Scheinheiliger und ein schwacher Weltmann. Gell, wir wollen nicht mit Fingern zeigen. Wir haben alle unsere Nöte in diesen Punkten. Aber es soll uns zur Mahnung dienen, dass wir nicht in der Menschenfurcht letztendlich kaputt gehen. Die Politiker, die hier angesprochen sind, die ich hier angesprochen habe, tja, was machen wir mit ihnen? Wir beten dafür, dass mehr Leute wieder ein Rückgrat von Jesus her, vom Wort Gottes her, dort in der Politik bekommen, dass sie standhalten. Scheinheiligkeit und Schwachheit. Wir sehen, es ist alles ganz schnell vor der Tür. Der Pilatus hätte wahrscheinlich einen Tag vorher überhaupt nicht damit gerechnet, mit irgendeiner Konsequenz oder dass er in solch eine Lage hineingerät. Und dann ist er noch drin. Und dann zeigt sich der wahre Kern dieses Mannes. Amen.